Muss auch ja heute eigentlich noch eine Bestellung rausschicken. Ich mache gerade die Küche, die neue Küche von meinen Eltern. Also die sind jetzt
Okay,
umgezogen vom Haus
cool.
in die Wohnung. Genau.
Ja,
Ja,
sehr gut.
genau. Okay.
Ordnung trifft, dein Podcast für den Blick in die Welt der Ordnung. Und genau, und jetzt, wir reden ja zum zweiten Mal, deswegen sage ich
Ja.
nochmal, herzlich willkommen zu Folge 27 von Ordnung trifft. Ich habe wieder die Laura zu Gast von der Ordnungsträumerei und ich moderiere wieder die Verena. Und wir sprechen heute, und deswegen lachen wir zwei auch zum zweiten Mal, weil das erste Mal ja so ein bisschen gekrüsselt war von der Tonaufnahme. Deswegen machen wir das Ganze jetzt nochmal. Und so im Nachgang hat man ja nochmal über viele Dinge nachgedacht, denn wir sprechen heute über gerade das Thema Ehe und Partnerschaft und Beziehung. Und ich habe heute auch einen tollen Post dazu gemacht, weil viele Kunden, und das kannst du sicher bestätigen, die sagen, mein Partner kann keine Ordnung halten, der weiß nicht, wie das geht, egal was ich sage, der macht sowieso oder die macht sowieso, was sie will. Das ist ihr zu aufwendig, Ordnung ist zu kompliziert. Und wir wollen zum einen um das Thema Partnerschaft sprechen, aber auch um das Thema Mutter-Kind-Beziehung.
Ja, hallo Verena. Hallo an alle da draußen. Ja, ich freue mich, ein zweites Mal da zu sein und ja, mit dir wieder über ja viele interessante Themen zu sprechen. Die hast du ja gerade auch schon benannt.
Ja, erzähl mal von dir. Du bist Pädagogin, hast du schon gesagt. Genau.
Genau, also im Hauptberuf bin ich Pädagogin und jetzt noch in Teilzeit dort tätig, habe aber langfristig die ja Vision, Vollzeit selbstständig als Ordnungscoach unterwegs zu sein. Genau, ich habe vor 2 Jahren, ja schon über 2 Jahren, die Ordnungsträumerei gegründet, gehe seitdem in ja Haushalte, also meistens ist es ein Vorortservice zu Frauen nach Hause, meist in Familien, also genau, alleinerziehende Mütter oder Eltern mit Kindern und da bin ich so unterwegs.
Und was beobachtest du dann, wenn du zu denen nach Hause kommst? Weil du sagst eben Familien und Mütter. Was sind so die Dinge, die dir da entgegenströmen? Vor allem eben partnerschaftlich und zwischen den Eltern und ihren Kindern?
Also meistens komme ich in die Familien und in so eine Situation rein, wo ja schon massive Konflikte bestehen. Es ist so ein bisschen verfahren. Die Paare sind meistens im Streit. Ja, durch die Unordnung, also kommt es immer wieder zu Diskussionen. Man merkt einfach, die Menschen, die in einem Haus oder einer Wohnung zusammenwohnen, haben auch unterschiedliche Ordnungsbedürfnisse, unterschiedliche Wohnbedürfnisse und das prallt dann alles aufeinander und führt zu Konflikten.
Und Vorwürfen wahrscheinlich tendenziell, aber du machst das ja gar nicht.
Genau. Und vor allem bei den Frauen ist es dann so, eine große Scham zu erkennen für die Situation. Also die Frauen machen sich ganz oft verantwortlich dafür, wie es ja zu Hause aussieht, weil sie noch so ein bisschen in den alten Rollenbildern gefangen sind. Ich bin die
Okay.
Frau und ich muss den Haushalt in Ordnung halten, alleine.
Ja.
Genau.
Aber wer holt dich denn dann tendenziell? Also wer ruft dich an oder wer kontaktiert dich und sagt, dass die Situation, so wie sie jetzt ist, nicht funktioniert?
Also tatsächlich ist es oft so, dass mich die Männer um Hilfe rufen. Also die schreiben mir dann eine E-Mail und sagen, hier, meine Frau kommt da nicht mehr weiter, die braucht Unterstützung, komm bitte mal vorbei. Ja. Und dann muss ich immer nachhaken, ob die Frauen denn auch damit einverstanden sind. Aber das sind sie meistens.
Okay.
Aber dass die Männer dann so den ersten Schritt gehen und den Kontakt zu mir suchen, weil die Scham bei den Frauen, wie gesagt, meist viel, viel größer ist.
Okay, aber hast du nicht das Gefühl, dass man auch als Frau irgendwann an den Punkt kommt und sagt, ich kann nicht mehr? Oder sind die Frauen meistens noch nicht da, aber vielleicht schon der Mann, der Ehemann? Wir bleiben jetzt mal in dem klassischen Rollenbild, in dem wir uns ja auch noch befinden. Also sind die Frauen dann auf einem 90%-Level und sagst, würde es da jetzt noch ein bisschen weitergehen, wären die auch an dem Punkt? Oder glaubst du, die hätten wirklich überhaupt nicht von sich aus reagiert und jemanden wie dich geholt?
Teilweise haben die Frauen komplett resigniert, ne, aber ja, sind auch noch nicht bereit, sich Hilfe zu holen. Also es ist immer noch nicht dieses Schmerzlevel erreicht. Aber es gibt durchaus auch Frauen, ne, die dann von sich aus anfragen bei mir.
Okay.
Genau, meistens immer über E-Mail. Das ist ja immer noch mal ein bisschen mit mehr Abstand als jetzt gleich anzurufen.
Ja,
Dann gibt es ein
klar.
Kontaktformular auf meiner Homepage und darüber wird meistens Kontakt zu mir aufgenommen. Genau.
Und wenn du dann die E-Mails bekommst, gerade auch vom Partner, merkst du da schon, dass dann, also ist das dann mehr dieses Einfühlsame und dass sie sagen, hey, mein Partner hat da ein Thema, wir bräuchten mal Hilfe, oder ist es ein, mein Gott, die kriegt es nicht hin und das ist doch alles scheiß, und also weißt du, dass man diese Tension, diese Anspannung da auch schon merkt?
Also man spürt ganz viel Verzweiflung. Also ich weiß nicht mehr weiter, sowas steht da drin, wir sind am Ende unserer Kräfte, ja. Wir brauchen ganz schnell, am liebsten schon gestern, Hilfe. Ja. Aha. Also es ist dann wirklich immer schon eigentlich zu spät. Also, ja.
Da ist das schon übergelaufen für den einen, der da schreibt.
Das ist schon übergelaufen, genau.
Okay. Ja. Wenn du dann zu den Kunden gehst, was genau passiert dann erstmal? Du guckst dir die Situation an und fängst dann mit aufzuräumen, und dann in dem Zuge schaust du dir auch an, wie sich quasi die Beziehung verhält, und du siehst dann auch den Impact, oder arbeitest du auch aktiv an den Beziehungen?
Also es ist so, es gibt immer, bevor wir loslegen vor Ort, ein Erstgespräch. Ja, und da stellt sich eigentlich immer ganz schnell heraus, was ist da im Moment so am Brodeln in der Beziehung. Es sind auch manchmal Kinder, die ich dann wirklich weinend vorfinde, weil auch die Kinder überfordert sind und die auch ihre Eltern spiegeln. Ja, also wenn da eine Mutter ist, die nicht mehr kann, die auch nicht weiß, wie man Ordnung schafft. Das ist ja auch oft so, also ich selber habe auch nie gelernt, Ordnung zu schaffen. Ich habe mir das dann wirklich in den letzten 10 Jahren selber erarbeitet in meiner persönlichen Ordnungsreise. Und ja, wenn es die Mütter nicht wissen oder die Eltern nicht wissen, wie soll es dann das Kind gelernt haben? Ne? Ja. Also ich bin der Meinung, jeder kann das lernen. Also ich bin das beste Beispiel dafür.
Ja,
aber auch bei den Kindern ist da ganz viel Überforderung, die weinen, ja, und sind dann wirklich froh, wenn sie mich sehen und wir loslegen und ich dann das zweite Mal komme, dann kennen die Kinder mich ja schon.
Ja.
Sind auch, ja, also häufig mit dabei, wenn ich vor Ort bin, weil es gibt nicht immer die Möglichkeit, dass sie beaufsichtigt werden, anderweitig. Und dann räume ich auch mit den Kindern zusammen auf und versuche, ja, das ein bisschen spielerisch anzuleiten.
Ja, ja. Ich finde, ein Trigger, also dieses Bild, was du mir mitgegeben hast, dass du auch ein Kind vorfindest, in Haufen an Haufen von Spielzeug gestapelt in den Zimmern, und die stehen in der Mitte und weinen. Ich muss gestehen, das hat mir echt Gänsehaut bereitet, weil dieses Bild von Überkonsum, und dann, du kannst ja gar nicht so viel erfassen, was du da eigentlich besitzt, ne? Richtig. Auch als Kind kannst du das nicht, und strukturieren, und dann weißt du gar nicht mehr, womit damit spielen. Und also vielleicht auch nochmal ein kleiner Aufruf zwischendurch: Kinder brauchen nicht mehr und mehr und mehr und mehr und mehr, sondern die möchten eigentlich einen Fokus haben auf 2, 3 Dinge, die sie lieben, mit denen sie ganz gerne spielen, und den Rest verkauft ihnen auch mal über Vinted. Gebt ihn mal weg, spendet den. Die brauchen das nicht alles. Mehr heißt nicht mehr Liebe. Ne?
Ich sage immer, weniger ist mehr. Genau, und dann lieber einen Ausflug planen, was Schönes zusammen kochen, wenn die Küche dann wieder aufgeräumt ist. Genau, also das habe ich auch vorgefunden, dass nicht mehr gekocht werden konnte. Ne? Ja. Also nicht mehr, ja, also ohne vorher aufzuräumen. Und dann wurde mir dann ein Bild geschickt, nachdem ich da war. Wir haben es wirklich geschafft, die ganze Arbeitsplatte innerhalb von 3 Stunden dann von Dingen zu befreien. Und dann habe ich ein Bild geschickt bekommen. Ja, und dann haben sie Pfannkuchen gemacht. Ja, und das ist super. Dann natürlich total schön. Ja. Oder wenn die Kinder dann auch ihre Eltern ansprechen: Ach komm, wir räumen auf. Also auch dieser Aufräumen kann Spaß machen. Also dass das den Kindern wieder vermittelt wird.
Ja,
weil oft absolut. Wird das ja als Strafe verwendet. Räum dein Zimmer auf oder das und das passiert. Oder erst Zimmer aufräumen, dann das und das.
Und Kinder räumen ja auch anders auf als Erwachsene, ne?
Ja.
Also die brauchen ja auch andere Trigger. Also ich habe auch einen Sohn, der ist 2. Und du hast ja letztes Mal auch gesagt, dass es absolut Sinn macht, von Anfang an, sobald die wirklich laufen und irgendwie was in die Hand nehmen können, sollen die lernen irgendwie, wo das Platz des einzelnen Spielzeugs ist, wo das wohnt, sage ich immer.
Ja.
Zu meinem Sohn sage ich immer: Wo wohnt denn das Auto? Und dann trägt er das dahin.
Super, ja.
Und am Ende überlege ich tatsächlich auch, so spielerisch spaßige Aufräumroutinen zu entwickeln, wie zum Beispiel, es gibt dann am Ende des Tages immer das Aufräumlied, das kennen wir aus jeder Kita, aus jedem Kindergarten. wo Kinder dann innerhalb von 3 Minuten die Sachen, und wenn sie ja wissen, wo sie hin müssen, ist es auch in 3 Minuten getan.
Genau, so ist es.
Das heißt, definierst du mit den Kindern auch, wo das alles hin muss, oder?
Genau, also ich mach das eigentlich wie mit den Eltern auch, also wie mit Erwachsenen auch. Wir gucken, wo benutzt du die Dinge, zum Beispiel Papier und Stifte dann in der Nähe des Schreibtischs, Autos zusammen, also kategorisieren. Also ja, ich gehe eigentlich genauso vor, wie ich mit einem Erwachsenen auch vorgehen würde.
Ja.
Bebildern ist im Kinderzimmer immer noch sehr sinnvoll, zumindest wenn die Kinder noch nicht lesen können, aber generell, also Bilder springen ja viel schneller ins Auge auch.
Ja, ja. Ja. Okay. Und wie verändert sich dann die Eltern-Kind-Beziehung?
Ja, es gibt nicht mehr so viele Streitpunkte. Ja, und dann muss man auch nicht das ganze Wochenende mehr dafür verwenden, aufzuräumen, sondern kann einen Ausflug machen, in den Zoo fahren, auf den Spielplatz gehen. Und also es entspannt sich die Eltern-Kind-Beziehung, aber auch die Beziehung unter den Paaren. Also es kommt zu weniger Vorwürfen, die sich gegenseitig gemacht werden. Und die Kinder ahmen einen ja auch nach. Genau, die ahmen ihre Eltern nach. Genau. Ja.
Ja, ich meine, das ist ja deren Lernmodell. Am Ende des Tages, das, was wir Eltern machen, übrigens auch streiten, wie wir streiten. Und wenn Kinder merken, dass man sich ständig streitet, dann empfinden sie das als ein normales, tägliches Ding, was man tut, und streiten sich vielleicht auch eher mal, ne? Oder erheben den Ton oder so. Also ich meine, das tut man untereinander, und so machen das Kinder dann natürlich auch.
Ja, die machen uns alles nach. Ja, und spiegeln uns auch ganz oft, ja.
Genau, genau. Und wenn Mama dann eben die Küche entsprechend strukturiert hat für sich und das immer wieder aufräumt, auch abends und auch nach dem Kochen, dann macht das Kind das wahrscheinlich eh auch automatisch irgendwann mit.
Genau, es ist eine Automatisierung, richtig. Also wenn die Mama abends staubsaugt, dann ist es ja meistens so, dann will das Kind mithelfen. Also es ist ganz automatisch, dass es dann so kommt.
Ja.
Oder was machst du da? Das ist ja auch oft so eine Frage von Kindern. Ich möchte mitmachen. Ja, und das funktioniert ganz automatisch. Ja.
Wir hatten auch darüber gesprochen, dass es gar nicht so ist, dass die Erwartungshaltung des Partners oft so hoch ist, sondern die von der Person, die zu Hause ist. Dass da eine gewisse Erwartungshaltung man an sich selbst setzt, was man alles schaffen muss, weil die eigene Mutter, die Schwiegermutter, die haben das ja auch alle geschafft. Also muss ich ja auch in der Lage sein, das zu schaffen.
Genau, wir hatten drüber gesprochen, dass früher die Frauen ja eigentlich nur in Anführungsstrichen Hausfrauen waren, und heutzutage gehen die Frauen zusätzlich arbeiten, passen auf die Kinder auf, schmeißen den Haushalt. Also alles in einem. Genau. Ja. Und die Frauen vergessen oft, dass früher nur, ne, immer in Anführungsstrichen, der Haushalt zu bewältigen war. Und jetzt.
Also du hattest einen Vollzeitjob, das wollen wir eigentlich damit sagen, ne?
Ja.
Und da konntest du dich 110% auf Kinder und Haushalt fokussieren. Jetzt hast du aber eben noch, wie du sagst, einen 25-Stunden-Job noch dazu. Und dann sollst du das komplette Ding schmeißen.
Und dann muss es perfekt sein.
Und dann muss es auch noch perfekt sein. Und früher war der Perfektionismus auch gar nicht so hoch.
Ja.
Da sind Kinder auch mitgelaufen. Die waren draußen auf der Straße irgendwo unterwegs. Aber heute sollst du dich ja dann auch noch um die Hausaufgaben, da musst du noch zum Klavier, zum Ballett, zum Karate, zum weiß ich nicht wohin. Das kann gar nicht funktionieren.
Genau, wir hatten darüber gesprochen beim letzten Mal, dass man auch Kindheit, also das ist was völlig anderes als früher. Also die Kinder haben ja heutzutage quasi so einen Stundenplan, Terminkalender, wo auch fast gar keine Zeit mehr ist, um frei zu spielen, um Freunde zu treffen, weil da so viele Termine und Verpflichtungen auch sind.
Okay.
Das ist eine andere Form von Kindheit, ja. Früher, klar, dann haben sie vielleicht mitgeholfen auf dem Feld. Ja, da ist man ja dann auch wieder mit anderen Kindern trotzdem zusammen und
es war eher ein Mitlaufen.
Ja.
Heute ist das Muttersein, ich meine, das Umschwenken, das Extrem ist dann immer die Helikoptermutter oder Elternteil, aber am Ende ist es ja auch dieser Wunsch, dass es den Kindern noch ein Stück besser geht als einem selbst, als man Kind war. weil man vielleicht nicht die Ausbildung gemacht hat, für die man aber eigentlich in der Lage gewesen wäre, oder weil man die Hobbys, die man eigentlich hatte mit Klavierspielen und so, gar nicht machen konnte, weil man kein Geld damals hatte. Man möchte, dass es den Kindern heute besser geht, nur um dann, finde ich, zu erfahren, auch eine Überlastung der Kinder damit hervorzubringen. Und das ist das Gleiche mit diesem Kind, was in der Mitte des Zimmers steht und diese Berge an Spielzeug linksrum sitzen.
Auf der einen Seite sind es Berge von Spielzeug, auf der anderen Seite sind es Massen an Terminen. Genau.
Ja,
übervoller Kalender, ein übervolles Kinderzimmer. Genau, also höher, weiter, schneller. Ne? Also das ist ja, Kinder werden ja auch zugeschüttet mit materiellen Geschenken. Also das ist, also ich höre das immer wieder. Ich habe ja noch keine eigenen Kinder, aber mir wird das immer wieder rückgemeldet. Auch, ja, wie können wir das verhindern, dass wir jetzt bei jedem Fest und das fängt ja dann bei Nikolaus an, ne? Also die Geschenke werden ja auch immer größer, riesiger.
Ja, ich kann dir aus eigener Erfahrung gerade erzählen. Also mein Sohn wird in 2 Wochen 2. Und es gibt bei den Eltern meines Mannes 2 Enkelkinder und bei meinen Eltern 1 Enkelkind. Da hast du schon mal das. Es werden ja auch immer weniger Kinder, also entsprechend. Ne? Und dann gibt's noch Paten. Und ich habe aber von Anfang an gesagt, es kommt nichts in dieses Haus, was nicht vorher also abgesprochen wurde.
Super, ja.
Weil ich muss mich ja um diese Sachen kümmern.
Ja.
Und also meine Mutter hat dann zu mir gesagt, Verena, jetzt bist du schon so in meinem Kopf drin, dass ich schon fast Angst habe, wenn ich was kaufe. Und ich so, genau das möchte ich damit erreichen. Mhm. Weil ihr tut dem Kind nichts Gutes und ihr tut uns nichts Gutes, wenn es dann wieder auch etwas hat, was es nicht benutzen kann. Ich kann auf der anderen Seite natürlich auch verstehen, wir haben zum Beispiel ein Konto aufgemacht, wo jeder drauf einzahlen kann, wenn er das möchte. Aber natürlich möchten Großeltern Dinge schenken, die sie jetzt noch erleben können mit dem Kind. Aber
und was in der Hand haben, ne?
Ja. Ganz genau. Aber jetzt habe ich ein Beispiel. Wir haben unseren Sohn bei der Musikschule angemeldet und da habe ich gesagt, ich wünsche mir, dass die Großeltern, die hier in der Nähe wohnen, mit ihm donnerstags oder alle 2 Wochen donnerstags mit ihm dahin gehen, weil die Zeit und auch gerne die Musikschule zahlen können. Die Zeit, die sie mit ihm da verbringen, ist viel mehr wert, als wenn sie ihm noch ein Dreirad schenken. Und der hat schon 4 Autos. Der braucht ganz sicherlich nicht noch ein neues.
Und man kann nur mit einem gleichzeitig fahren.
Das ist, was ich sage.
Ja.
Und also ich habe mich sehr unbeliebt gemacht und mache mich auch heute noch unbeliebt, weil ich auch einfach sauer werde, wenn zu viele Sachen in unser Haus kommen. Aber ich finde, das sind auch die persönlichen Grenzen der Eltern. Die Eltern haben auch Mitbestimmungsrecht, was die Kinder bis zu einem gewissen Alter bekommen dürfen.
Und dann lieber ein qualitativ hochwertiges Geschenk, wo mehrere Menschen zusammenlegen, statt so viele kleine Dinge, die vielleicht das Kind gar nicht braucht oder schon hat. Genau. Ich habe jetzt auch in der Woche Geburtstag. Und es ist so, ich gebe immer eine Wunschliste raus.
Oder sowas, genau.
Ja. Und dann wissen die Menschen, vor allem meine Mutter, keinen Kleinkram darüber hinaus. Aber das ist ein Prozess. Und ich muss es auch jahrelang immer wieder erklären. Und jetzt muss ich sagen, funktioniert's. Also
inzwischen. Und du willst dich ja auch freuen, ne? Der Schenker möchte ja etwas schenken, um den anderen eine Freude zu machen.
Genau, ja.
Aber wenn du was bekommst, was du gar nicht schön findest und nur der Schenker freut sich, das bringt es ja dann tatsächlich auch nicht, ne? Das ist nicht der Sinn der Sache.
Genau, und das ist ja auch, denke ich, nicht der Sinn des Schenkers. Also er möchte ja auch nicht, dass er mich mit irgendwas belastet. Ne?
Genau.
Ja.
Genau. Und dann lieber einfach fragen oder eine schöne Flasche Wein schenken oder bei Kindern einfach wirklich einen Ausflug in ein, wie nennt man das denn? Freizeitparks.
Oder
Hüpfzentrum oder wie das alles immer heißt. Ja. Die Zeit, daran werden sich Kinder erinnern. Ganz, ganz sicher.
Ja. Oder wir haben zu Weihnachten mal gemeinsam Eis essen. Einladung zum Abendessen. Also, ja, es ging viel um Essen. Aber
ist ja auch gut, wenn man Foodie ist. Definitiv. Ich mag auch Essen gerne.
Ja. Oh ja. Aber Dinge, die man auch aufbrauchen kann. Ich wünsche mir zum Beispiel, habe ich mir jetzt eine Deo-Creme, wünsche ich mir zum Geburtstag. Habe ich denn noch eine Seife? Also alles Dinge, die ich dann aufbrauchen kann und die ich benutze.
Genau.
Ich sage immer, behalte nur Dinge, die du liebst oder verwendest. Also zum Beispiel, ich liebe ja jetzt auch nicht meinen Staubsauger, aber ich verwende ihn, ich brauche ihn, ich benutze ihn. Deswegen darf er bleiben.
Ja, genau.
Ja, solange er noch gut funktioniert.
Genau. Und da darf man als Elternteil, glaube ich, auch wirklich rigoros sein. Ja. Da darf man auch einfach mal ein bisschen strenger mit den Schenkern sein. Und ich habe mir auch abgewöhnt, zum Beispiel, wenn wir irgendwo hingehen, immer was für die Kinder mitzunehmen. Das ist ja auch so ein Ding, diese Erwartungshaltung, dass man immer irgendwas den Kindern zum Schenken mitbringen muss.
Ja.
Ich möchte das gar nicht, dass mein Kind immer was bekommt, weil diese Erwartungshaltung wird dann bei den Kindern ja auch immer geschürt. Also das muss man nicht machen. Man darf sich auch gesellschaftlichen Konventionen entziehen.
Oh ja, und ich sehe aber, dass der Trend da jetzt eher wieder hingeht. Gut, ich bin natürlich auch in dieser Ordnungsbubble unterwegs. Ne?
Stimmt.
Ja.
Das stimmt in der Tat.
Richtig, genau.
Ja. Worüber haben wir noch gesprochen? Wir haben genau die Erwartungshaltung, dass die Frau das alles machen muss. Da hatte ich noch ein Zitat, was ich auch gebracht habe, was ich auch immer wieder in meinem Privatleben nutze. Früher war es so, dass die 35-40-Stunden-Woche entwickelt wurde für eine Person, die Vollzeit arbeiten geht, also mit dem Verständnis, dass eine Person zu Hause ist und sich um den Rest kümmert. Und jetzt ist es aber so, dass wir eben, wie du eben angedeutet hast, wir mehrere Dinge auf einmal machen, was bedeutet, dass gleichzeitig eigentlich dieser Shift sein muss. Also das heißt, auf der einen Seite, dass vielleicht der Partner auch ein bisschen was übernimmt, das muss einfach sein, und dass wir vielleicht die Menge an Aufgaben, die wir eigentlich haben, auch etwas reduzieren können. Du kannst dann nicht auch noch die perfekte Köchin, Backmeisterin, alle Klamotten sind immer perfekt gebügelt, das kann nicht alles gleichzeitig gehen, das geht einfach nicht. Dass man da auch Einschnitte macht und auch sagt, ich möchte auch gar nicht mehr 3 Millionen Sachen in meinem Haus haben, sondern, wie du sagst, die ich liebe oder die ich aufbrauche, und alles andere brauche ich dann nämlich auch nicht putzen.
Du sagtest eben im Zusammenhang mit den Geschenken, du musst die Sachen ja dann auch pflegen. Ja? Also du musst sie verstauen, abstauben. Ja, das ist ja alles Arbeit. Je mehr Dinge man besitzt, genau. Ich habe auch noch ein tolles Zitat zum Thema vor allem Modelllernen. Und zwar ist es von Karl Valentin. Wir brauchen unsere Kinder nicht erziehen, sie machen uns sowieso alles nach. Das fand ich auch noch sehr passend.
Das ist ganz lustig. Und heute habe ich mit einer Kollegin gesprochen und da ging es auch nochmal darum, junge Mädchen, dass die Jungs sich eher auch manchmal an Papa orientieren. Und auch da wieder, ja, liebe Leute da draußen, wenn ihr möchtet, dass die zukünftigen Beziehungen und Ehen auf gleicher Augenhöhe stattfinden, dann müssen die Jungs genauso lernen wie die Mädchen, einen Haushalt zu schmeißen, weil die Mamas und Frauen genauso arbeiten gehen in Zukunft. Ja? Und da geht es nicht mehr. Und auch in anderen Kulturen, das war ein anderer Kulturkreis, da war es früher halt so, dass sich der Mann dann nach der Arbeit hingesetzt hat, gesagt, der Rest ist ja nicht mein Problem. Und hat sie jetzt gesagt, ich gehe auch arbeiten, ich schaffe das alleine nicht mehr. Und jetzt seit Neuestem, seit Step by Step, fängt er jetzt auch an. Und das hat auch eine Prägung auf den Sohn. Die haben 3 Kinder. Der Sohn räumt jetzt auch auf. Wenn die Mama sagt, räum auf, macht er das nicht. Aber wenn Papa aufräumt, dann räumt er auch mit auf. Also nicht nur Modell lernen, ein Elternteil und dann machen alle anderen das mit. Nein, jedes Elternteil und hat seine eigene Aufgabe und seine eigene Wirkung auf das Kind. Also liebe Papas da draußen, liebe Mamas, ihr habt eine Individualwirkung auf eure Kinder, seid euch derer bewusst.
Danke auch an meine Schwiegermama an dieser Stelle. Genau, mein Mann, der kann eigentlich alles. Ja, kann man so sagen.
Cool. Ja. Er kann alles und macht auch alles.
Er kann alles. Lass uns das mal dabei.
Na ja, gut, aber es muss ja auch Aufteilungen geben. Das ist ja auch okay. Ja.
Ja.
Also man muss ja jetzt nicht, der eine macht, also man shiftet das jetzt komplett. Auch die Diskussion gibt es ja viel. Jetzt muss der Mann auf einmal alles machen. Der Mann kann kein Mann mehr sein. Quatsch. Also das ist ja auch, es ist einfach eine Neudefinition der Rollenbilder und das wird in Zukunft auch den Ehen sehr, sehr gut tun. Und das Thema Ordnung gehört einfach auch mit dazu. Und das Schöne ist einfach, wenn beide ein Grundverständnis haben, wie es auszusehen hat zu Hause, dann funktioniert auch einfach die zwischenmenschliche Beziehung viel besser.
Definitiv. Das ist auch der perfekte Übergang. Wir haben nämlich das letzte Mal auch über Wohnpsychologie gesprochen.
Ja, das habe ich ja auch schon bestimmt 5-mal zitiert, weil ich das so faszinierend fand.
Genau, habe ich die Bücher jetzt noch griffbereit? Ja, habe ich noch. Ich hatte ja zwei Bücher vorgestellt zum Thema Wohnpsychologie. Da geht es vor allem um die Wohnbedürfnisse von Menschen und die Wohngeschichte. Weil die Wohnung ist ja so quasi die dritte Haut, sagt man. Die Räume nehmen genauso Einfluss auf uns Menschen wie auch unsere Kleidung, ne? Also wie wir uns fühlen. Wenn man schön gekleidet ist, fühlt man sich ja gleich besser. Und wenn es Ordnung um einen herum ist, ja, wirkt sich das natürlich auch auf.
Die dritte Haut, wie smart ist das denn? Weil wir ja immer über Trends und so weiter auch gesprochen haben, auch mit Luva. Eigentlich tatsächlich, die Trends beziehen sich auf deine Häute. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber also auf die erste heißt auch wirklich auf deine Gesundheit, auf dein Wohlbefinden, auf dein Inneres. Ne? Das, was nur dich als Mensch, wenn du den mal nackt hinstellst, ne? Was dich da betrifft. Die zweite ist tatsächlich dieses ganze Mode, Fashion, du bist, was du trägst natürlich auch, nicht nur was du isst, sondern auch was du trägst. Und dann die dritte Haut, das macht total Sinn. Ja. Dass die natürlich auch einen extremen Einfluss auf dich hat. Dass du die zwar nicht mit rumträgst, aber ne, du trägst ja deine Wohnung nicht mit rum, aber im Inneren trägst du die Wohnung mit dir rum.
In den Gedanken, die Gefühle.
Die dritte Haut.
Also, ja, genau.
Finde ich super.
Die dritte Haut. Ja, und Wohnpsychologie beschäftigt sich halt mit der wechselseitigen Beziehung zwischen Menschen und dieser dritten Haut, also der Wohnumwelt. Die Frage, die da hauptsächlich gestellt wird, ist, ja, wie wirken die Räume auf uns? Und das Ziel ist immer das Wohlfühlen. Genau. Aha. Ja. Und Barbara Perfahl, genau, hat da auch zwei ganz tolle Bücher zugeschrieben zu dem Thema. Einmal, ja, jetzt muss ich schauen, dass ich sie mir hier bereitlege, weil das ist einmal ein Buch, genau, Ein Zuhause für die Seele in 5 Schritten zum Wohlfühlzuhause. Da geht es darum, die eigenen Wohnbedürfnisse und die eigene Wohngeschichte herauszuarbeiten, um dann im zweiten Buch, Glücklich zusammen wohnen, die besten Tipps für Paare, zu schauen, wie sieht denn das eigentlich bei meinem Partner aus und wie können wir zusammenfinden.
Das fand ich auch so spannend, weil da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber genauso wie bei Firmen und Mergers hast du ja zwei Kulturen, wo du alle Level zusammenbringen musst, ne? Von der Führung zur Kultur, zu den Prozessen, zu der IT-Landschaft und. Und so musst du das natürlich auch machen, wenn Leute zusammenziehen. Und du hattest, glaube ich, schöne Beispiele gebracht auch zu den Bedürfnissen, ne? Und dass man die auch mal kommunizieren muss, damit es auch in der Beziehung einfach harmonisch ist. Du hattest das Beispiel von dir und deinem Mann gesagt, ne?
Genau, also es gibt insgesamt 6 Wohnbedürfnisse, die Frau Perfahl so herausgearbeitet hat. Und ich hatte das Sicherheitsbedürfnis vorgestellt. Genau. Da ging es darum, Sicherheit bedeutet ja auch Beständigkeit. Und ich war ja in meiner Kindheit, Jugend immer so unterwegs, ich habe ständig mein Zimmer umgestrichen, es hatte ständig andere Farben, ich habe ständig umgestellt und das ist jetzt heute auch noch so. Also ich gestalte gerne um, also jetzt nicht mehr so häufig wie noch in meiner Jugend, aber mal ein neuer Teppich, auch mal ein paar neue Griffe am Schrank oder das Sofa mal umstellen. Und mein Mann ist da eher, hat ein hohes Sicherheitsbedürfnis und möchte dann eher, dass alles immer am festen Platz bleibt. Genau. Und eigentlich braucht er gar nicht, dass irgendwas umdekoriert wird. Also es kann eigentlich immer alles so bleiben, wie es ist, am liebsten. Genau. Und da mussten wir halt uns auch so eingrooven, ne?
Aber wenn ihr drüber redet, dann ist es ja schon mal auf dem Tisch, dann kann man ja auch eine Lösung finden. Wenn du dir dem aber nicht bewusst bist, was du für ein Bedürfnis hast. Mhm. Und du hattest auch gesagt, man ist maßgeblich von seiner Vergangenheit geprägt. Wo ist man aufgewachsen? Ist
die
man in einem großen Haus aufgewachsen? Mhm. Die Wohngeschichte, genau. Ist man in einer kleinen Wohnung aufgewachsen? Hat man sich da zurechtgefunden? Dann möchte man vielleicht auch nicht in einem großen Haus leben, weil einen das auch überfordert. Da einfach auch mal auf den Partner einzugehen, ne?
Ja, zum Beispiel, ich hatte immer mein eigenes Zimmer in einem Haus und mein Mann hat mit seiner Schwester zusammen in einem Zimmer gelebt, ne? Also bis sie dann jugendlich waren. Ich habe jetzt das Bedürfnis, wenn wir mal Kinder haben, dann sollen die Kinder auf jeden Fall auch ein eigenes Zimmer haben. Ja. Für meinen Mann ist es gar nicht so wichtig. Und er sagt, warum? Wir haben doch ein Zimmer und das ist groß genug für 2 Kinder. Ne? Also er versteht da gar nicht so gut, warum mir das so wichtig ist. Aber ja, Da können wir dann ein anderes Mal uns zusammensetzen und besprechen. Das ist ja noch lange hin. Ne?
Naja, genau. Am Ende muss man ja einfach die Vor- und Nachteile und man, jedes Kind ist anders. Ich glaube, wenn man dann einfach schaut, was funktioniert für mein Kind und was vielleicht nicht. Und wenn du merkst, dass die nicht harmonisieren, die Kinder miteinander, dann tut man sie vielleicht auch auseinander. Aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass das einfach auch eine interessante Bindung ist. Meine Freundin hat auch zwei Kinder und die schlafen zum Beispiel. Die haben ein Schlafzimmer und ein Spielzimmer. Die haben schon zwei Zimmer.
Ja.
Und die Große möchte gar nicht, dass der Kleine in einem anderen Zimmer mehr schläft, weil die sind es so gewohnt und das hat die so auch zusammengeschweißt. Das finde ich tatsächlich auch ganz schön.
Da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Also ich habe zwei jüngere Geschwister und sie sind nur 18 Monate auseinander. Das heißt, ungefähr im gleichen Alter, hatten auch immer einen ähnlichen Freundeskreis. Und wir hatten, wie gesagt, alle drei unser eigenes Zimmer. Aber meine Geschwister haben immer abends zusammen, also nachts in einem Zimmer zusammengeschlafen, ganz lange.
Ja.
Und in einem gespielt, ne? Oder abwechselnd sind sie sich gegenseitig besuchen gegangen. Und ich war aber so diejenige, ich brauchte so meinen eigenen Raum. Gut, ich bin natürlich auch die Älteste. Das mag vielleicht auch nochmal ein Unterschied sein, ne? In welchem Alter man dann ist.
Absolut.
Und ich brauchte dann so meinen Raum. Ne? Meine Geschwister hatten auch immer ihre Türen auf. Im Flur war Licht an. Und die Türen der Zimmer waren auf und ich habe immer meine Tür zugemacht. Ja, unterschiedliche Bedürfnisse und unterschiedliches Ruhebedürfnis, zur Ruhe kommen. Also noch ein Wohnbedürfnis ist zum Beispiel die Erholung oder die Privatsphäre gehört da auch mit rein. Das ist auch ganz unterschiedlich.
Ja, ja. Glaubst du, das würde einen maßgeblichen Effekt auch auf Beziehungen tatsächlich machen, wenn man wüsste, was so wirklich die Bedürfnisse sind? Weil wahrscheinlich ist es doch so, man findet ja heutzutage einfach mal irgendwie irgendwas, weil der Wohnraum ist ja jetzt nicht so, als könnte man sich da ständig was aussuchen. Man zieht dann irgendwie da rein, schnell mit zwei, drei Kindern baut man das auf, irgendwie die Kartons und stapelt es so und es macht sich ja keiner dann auch die Gedanken, was brauche ich eigentlich? Oder was braucht mein Mann und was brauchen meine Kinder, um sich wirklich auch wohlzufühlen zu Hause? Und dann hast du dieses Unwohlsein und dann fängt man an zu mäkeln und, oder?
Ja, also man muss ja gar nicht so groß denken. Ja, also zum Beispiel beim Sicherheitsbedürfnis bringt es auch was, wenn man Gardinen hinhängt, ja? Oder abends die Rollläden runter macht. Allein das gibt ja schon ein Sicherheitsgefühl, ja?
Okay.
Und mehr Privatsphäre. Die Menschen können nicht so einfach von draußen reinschauen. Also da braucht man gar nicht so groß denken, würde ich jetzt sagen, sondern da kann man auch erstmal im Kleinen anfangen. Und wie du schon sagst, also manchmal muss man einfach die Wohnung oder das Haus nehmen, was man halt bekommt. Ne? Also definitiv, das wird ja immer schlimmer. Und dann sollte man einfach das Beste draus machen.
Ja, aber eben das Bewusstsein einfach schaffen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt.
Bewusstsein. Und das schon, wenn man da mal sich mit beschäftigt. Also ich würde schon sagen, dass das wichtig ist, um auch den Partner wiederum zu verstehen. Ja, warum ist dem das so wichtig? Warum darf ich jetzt nicht umdekorieren oder umstellen?
Ja.
Warum möchte der eine gerne Gardinen haben oder lässt, wenn es dunkel ist, die Rollläden runter? Ne? Also genau, die Frage nach dem Warum, also beziehungsweise, was steht dahinter? Und wenn man das versteht, kann man sich ja auch viel besser in den anderen dann wiederum einfühlen. Ja.
Ja. Ja.
Verständnis zeigen.
Ja. Vielleicht, um nochmal zusammenzufassen, was würdest du jetzt sagen? Also ich habe jetzt dann tatsächlich, bin ich an dem Punkt, irgendwie die Wohnung fliegt mir um die Ohren, ich komme mit den Prozessen und Routinen nicht mehr hinterher, meine Kinder sind irgendwie aufgekratzt und unhappy und was würdest du sagen, so Step by Step sind so die Dinge, die man tun kann?
Wenn man ja sich schon mal bewusst ist, woran liegt's, ne? Ist es jetzt Unordnung, sind es Routinen, die nicht funktionieren, ist es vielleicht ein zu voller Kalender, dass man dann schaut, dass man nicht überall anfängt, ja, also ganz viele Baustellen aufmacht, aufreißt, sondern wirklich in einem Raum oder auf einem Regalbrett oder in einer Schublade anfängt. Oder da, wo es am meisten brennt. Ja, also da, wo es wirklich auch den Alltag beeinflusst und stört und da, wo es immer wieder zu Konflikten kommt. Zum Beispiel ein Thema ist ja immer, das Spielzeug der Kinder ist überall in der Wohnung verteilt. Also, dass man dann schaut, okay, man gibt den Dingen einen festen Platz, da hatten wir ja am Anfang schon drüber gesprochen, und ja, geht dann Schritt für Schritt vor. Überfordert sich nicht, muss nicht perfekt sein, aber dass man mal einen Anfang schafft und sich dann, ja, einen Bereich vornimmt. Und es kommt ja auch immer drauf an, ne, wo brennt es am meisten. Vielleicht, ja, dass man auch mal sich Kinder frei nimmt, weil mit Kindern, ja, es macht Spaß oder es kann Spaß machen, Ordnung zu schaffen. Aber es dauert halt wesentlich länger. Also ich sage immer, wenn ich 3 Stunden da bin und Kinder sind anderweitig betreut, dann schaffen wir einiges. Und wenn die Kinder dabei sind, dann schaffen wir so viel, wie normalerweise in 1 Stunde drin wäre.
Okay.
Also
okay,
so vom Vergleich her. Weil klar, dann kommt immer irgendwas dazwischen. Ne? Oder die Kinder, ja, erachten ja auch
ganz... Die lenken einen ja auch ab.
Ja, und die können sich ja auch gar nicht so lange konzentrieren. Also es kann man nicht verlangen.
Nee, aber ich meine, wenn du auch den Fokus hast, jetzt keine Ahnung, das Gewürzregal zu machen,
ja,
ne,
ja,
dann möchtest du ja einmal kurz, du musst ja einmal durchdenken,
richtig,
wie das
ja
in der Schublade einmal sauber aufgesetzt werden soll. Du brauchst einmal ein Konzept und das dauert vielleicht auch 1/2 Stunde. Du musst erstmal alles rausräumen, dann musst du gucken, wie die Größe und.
Ja.
Und dann kommt aber das Kind alle 5 Minuten, wenn überhaupt, alle 2 Minuten und möchte dann irgendwas. Und komm, bist du immer wieder rausgerissen. Das heißt, bis du dann wieder an dem Punkt bist und den Fokus hast, bis dahin wirst du ja schon wieder rausgerissen. Ne?
Genau, und dann muss man immer wieder neu anfangen und vor allem Ordnung schaffen ist ja nicht immer körperliche Arbeit. Also klar, ne, als Ordnungscoach muss man auch mit anpacken, ne, und auch Kisten schleppen und so weiter und so fort. Aber auf Kundenseite ist es ja so, es müssen ganz, ganz, ganz viele Entscheidungen getroffen werden, ja. Behalten, ja, nein. Wenn behalten, wo soll's hin? Wenn nicht behalten, wird's verkauft, wird's gespendet, wird's entsorgt, ne. Also, da sind ja so viele kleine Entscheidungen zu treffen und das braucht einfach die volle Aufmerksamkeit.
Also Tipp, erstmal einen Bereich festmachen, wo es am meisten eskaliert im Tagesablauf. Dann gucken, okay, wie komme ich jetzt zu meinem Ziel? Vielleicht auch schauen und planen, mal die Kinder abzugeben bei oder dann zu starten, wenn sie im Bett sind oder wenn sie bei Freunden sind oder so. Dann einmal alles ausräumen, einmal das Konzept machen. Wie kann es aussehen, dass es für mich funktioniert?
Genau.
Und ich muss auch da wieder die Luva zitieren. Da war eine Expertin, die gesagt hat, hey, ich habe zwar Boxen für meine Unterwäsche, für meine Kinder und so, aber die schmeiße ich trotzdem nur da rein. Da musst du nicht Marie Kondo-Style auch noch alles falten. Ja, das musst du nicht machen. Es finde dann ein Konzept, das für dich funktioniert. Lass dich von Instagram inspirieren, lass dich von YouTube inspirieren. Da gibt's ganz viele tolle Sachen. Kommt in die Ordnungswelt, schaut euch da ganz viele Leute an, die da unterwegs sind. Und dann baut ihr einmal das Konzept, packt die Sachen und erstmal eine Schublade wieder ein, schaut, wie es ne, im Tagesablauf läuft und dann kommt man zur nächsten.
Und es gibt ja da auch ganz unterschiedliche Ordnungsbedürfnisse, wie du gerade schon erklärt hast. Der eine braucht, ich sage immer das Beispiel Batterien, ja, der braucht so eine Batterienbox, ja, wo jede Batterie einzeln aufgestellt wird und der andere schmeißt sie einfach rein und es ist auch in Ordnung.
Ja, klar, genau.
Und was wollte ich denn jetzt? Ich wollte jetzt irgendwie... Was wollte ich sagen?
Aber da kann ich noch mal kurz drauf aufsetzen. Ja. In der Zeit kannst du mal nachdenken. aufsetzen. Und zwar, das heißt ja nicht, dass du von Anfang an dein Zielbild erreicht hast. Also ich zum Beispiel mag das trotzdem, wenn die Sachen innerhalb der Box noch gefaltet sind, weil ich dann auch die Übersicht habe. Ne?
Ja.
Aber das heißt ja nicht, dass ich in der ersten Aufräumphase das schon erzielt haben muss. Ich kann erst mal anfangen mit der Grundstruktur und dann in der nächsten Woche, wenn ich sage, okay, dienstags abends mache ich das wieder, dann kann ich ja sagen, okay, das ist schon mal gut oder ich stelle das nochmal um und dann baue ich es nochmal zusammen. Und dann kannst du aber auch nochmal Rücksprache mit dem Partner halten und sagen, funktioniert das für dich auch?
Genau, ja. Zum Beispiel, also mein Mann und ich, wir haben unterschiedliche Falttechniken im Schrank.
Aha.
Okay. Also er macht die konventionelle, würde ich jetzt sagen. Und ich falte nach, KonMari. Ne? Genau. Und für ihn würde KonMari nicht funktionieren, für mich das andere nicht. Ne? Also auch da kann man ja dann schauen, wie man zusammenfindet. Ja, und was ich eben noch sagen wollte zum Thema Ordnungstypen. Es ist ja auch so, es macht einen Unterschied, welcher Ordnungstyp man ist. Und für welche Boxen man sich entscheidet. Also manche brauchen alles auf einen Blick. Ja, die müssen alles sehen.
Ja.
Das heißt, durchsichtige Boxen, in die man reinschauen kann. Für mich zum Beispiel wäre das zu unordentlich. Ich brauche Boxen, die undurchsichtig sind, wo dann draufsteht, was drin ist.
Okay.
Genau.
Ich brauche im Keller durchsichtige Boxen.
Okay, ja, ja.
Wo ich dann, also weil die einfach ja groß sind, damit ich direkt auch sehen kann. Ja. Die sind alle natürlich auch belabelt, aber ich möchte trotzdem reinschauen direkt, weil auch mein Mann ist nicht, also der ist ein visueller Typ.
Ja.
Der muss das dann, der sieht dann, ach, das ist die Bücherbox. Ja. Der liest es gar nicht. Der sieht das sofort. Ja. Aber zu Hause haben wir das auch. Ist für mich auch zu unordentlich. Da haben wir nur diese weißen Boxen beschriftet.
Ach, schön.
Ist auch lustig.
Wunderschön. Ja, genau.
Aber Fragen. Was geht für dich? Was funktioniert für dich? Und zwar die Leute, die auch mit der Routine arbeiten, ne?
Oder wenn dann ein Kunde sagt, ja, hier, das ist irgendwie, gefällt mir da dran was nicht, ne? Und wenn ich dann sage, nachhake, okay, die Box ist jetzt durchsichtig, wäre es vielleicht besser, wenn man nicht reinschauen könnte, dann ist meistens, ach ja, stimmt, das ist es.
Ja,
dann sind manchmal schon Boxen da, aber ja, vielleicht noch nicht die richtigen, passenden für die Person dann. Aber nicht Ordnungsboxen kaufen, das ist immer der allerletzte Schritt.
Genau. Das ist auch etwas, was viele Kunden auch denken, man sofort machen müsse, ne? Aber du weißt ja noch gar nicht, was du brauchst, weil du musst ja erstmal gucken, mit was du endest, also im Sinne von mit welchen Dingen du weiterleben möchtest.
Genau.
Und vieles wird dann ja auch frei. Ich meine, sind wir mal ehrlich, wir haben ja auch ganz viel schon und man muss auch nicht gleich was kaufen in der heutigen Zeit. Es wird jetzt gerade alles teurer, wir müssen da echt mal gucken. Man kann vielleicht ein oder zwei Boxen kaufen, aber man kann auch ganz viel aus den, das hat meine Mutter übrigens gemacht, fand ich sehr cool, die hat ganz viele normale große Kartons genommen und hat die vorne weiß angestrichen. Jetzt sind die vorne alles, ist alles schön weiß, aber sie hat einfach normale Kartons genommen.
Ja.
Für den Keller, aber.
Ja, aber trotzdem, ne? Genau. Oder Schuhkartons und vor allem, wie du ja eben schon sagtest, also beim ersten Durchgang, es muss ja nicht perfekt sein. Also es muss generell nicht perfekt sein, aber man kann ja erstmal mit Schuhkartons anfangen und dann sich immer noch passende Boxen kaufen, wenn man sicher ist, dass das System, was man da erschaffen hat, auch funktioniert. Also man kann sich schon erstmal so eine Erprobungsphase zugestehen. Ja, funktioniert das im Alltag so, wie ich es geplant habe?
Ja.
Oder muss ich dann nochmal nachbessern, nochmal umstrukturieren? Ja.
Aber da wäre noch meine Frage dazu, weil wir ja von Mutter-Kind-Beziehung auch sprechen. Mhm. Ich finde, wir stülpen ja auch immer die Systeme der Kinder auf. Zum Beispiel, meine Freundin hat vor kurzem für ihren Neffen Bücher strukturiert. Da hat die Mama, also ihre Schwester, gesagt, nee, aber wir wollen das nach Themen sortieren. Und dann hat sie aber gesagt, hey, wie wäre es, wenn wir es nach Farben sortieren? Weil das Kind möchte, also sieht schneller Farben und assoziiert Farben mehr zu Feuerwehr, Rot und so weiter. Und dann haben sie es tatsächlich so gemacht und das Kind findet es super. Also auch da wieder Bedürfnisse, mal zu gucken, es gibt auch kindergerechte Systeme, Ordnungssysteme.
Genau. Und da ist das mit den Farben definitiv auch so ein Tipp.
Mehr visuell, ne?
Genau. Vor allem, wenn Kinder noch nicht lesen können. Ne? Also
Oder dann in die rote Box die Lego-Sachen, in die grüne Box die Bücher, so dass man einfach so ein Farbsystem entwickelt.
Ja, da muss man sich einfach in das Kind.
Ja, das ist aber nicht einfach.
Reinversetzen. Ja, es ist aber auch nicht einfach. Also manchmal, ich habe ja mein Ordnungssystem zu Hause und die Kundinnen haben auch ihr Ordnungssystem und dann muss man auch immer schauen, also ich muss immer gut aufpassen, dass ich auch nicht meinen Kundinnen mein Ordnungssystem überstülpe, beziehungsweise das ist jetzt auch klar im Laufe der Jahre viel, viel besser geworden, aber am Anfang ist mir das passiert, dann dachte ich, ach nee, es soll aber perfekt sein, ne? Und da bin ich jetzt weitestgehend von weg, dass mir das viel besser gelingt. Das ist ja auch ein Prozess, ne? Also genau, ich sage, ich habe die Ausbildung gemacht, die Zertifizierung, und dann geht man in die Praxis. Das ist ja wie in der Ausbildung, dann sammelt man ja auch erstmal Praxiserfahrungen. Und jetzt würde ich sagen, also dass mir das inzwischen sehr, sehr gut gelingt, nicht mehr meinen eigenen Anspruch auch zu übertragen, sondern
die eigene, die eigene Erwartungshaltung auf die Kinder zu übertragen. Vielleicht auch nochmal dieses Mutter-Kind-Ding, dass man dem Kind durchaus auch, wie soll man sagen, den Freiraum gibt, bestimmte Dinge auch anders zu tun.
Genau. Oder das Zimmer vielleicht auch mal unordentlich zu lassen. Ja, also es ist schwer, ja. Aber
da bin ich auch nicht gut.
Ich glaube, ich wäre auch nicht gut darin.
Ich kann es nicht.
Ja, und auch auf der Arbeit, ja, auf der Wohngruppe. Fällt es mir auch nicht so leicht. Aber es ist auch oft so, dass dann auch die Bewohner sagen, irgendwann, kannst du mir mal helfen, Ordnung zu schaffen? Ja. Also irgendwann ist ja auch bei Kindern, dass sie sich nicht mehr wohlfühlen.
Genau.
Und dann, ja, und dann melden sie sich, ne? Zumindest wenn man das nicht immer mit Strafe, ne, und Tadel, genau, und du musst, naja, herausfordernd würde ich es nennen.
Ja. Genau. Haben wir jetzt eigentlich über irgendwas nicht gesprochen?
Ich glaube, wir haben alles. Und wir haben noch über so viel mehr heute gesprochen.
Ja, das stimmt.
Gut, dass wir es nochmal aufgenommen haben. Ja, nee, wir haben
über, also ich glaube,
Wohnpsychologie gesprochen, wir haben über,
genau,
Modelllernen gesprochen, Mutter-Kind-Beziehung, Paarbeziehung, Perfektionismus haben wir auch mal so anklingen lassen. Genau, die Überforderung bei Kindern, das große Schamgefühl, Rollenbilder, ja.
Ja. Genau.
Um das jetzt mal zusammen.
Am Ende des Tages, man braucht kein Schamgefühl haben. Es ist gerade, finde ich, so eine Entwicklungsphase, in der sich einfach auch die Gesellschaft, die Rollenbilder und so weiter sich weiterentwickeln, und entsprechend eskalieren da auch einfach manchmal Dinge. Und das ist okay. Da braucht man keine Scham haben, weil es hat nicht immer was mit dir selbst zu tun, sondern auch mit der Umgebung, in der man sich befindet. Und deswegen, auch wenn es dann mal zu viel wird, manchmal reicht auch eine Session mit 3 Stunden, dann geht der Kickoff los und dann kriegt man den Rest auch alleine hin, ne? Also man muss überhaupt keine Scham haben. Und am Ende ist es einfach so viel mehr, was man da rauszieht, auf so viele Instanzen: Selbstzufriedenheit, Partnerzufriedenheit, Familienzufriedenheit, Geld sparen. Ja, also ich meine, und somit hat man dann, glaube ich, mit einem Mini-Invest einen riesen Rattenschwanz an positiver Energie geladen hinten raus.
Vor allem, wenn man bedenkt, Dinge, die man nicht mehr braucht, kann man verkaufen. Also oftmals ist es dann auch so, dann hat man das Geld, das man investiert hat, wieder reingeholt.
Genau.
Und man spart ja langfristig, wenn man Dinge nicht mehr suchen muss.
Zeit,
muss man sie nicht neu kaufen. Genau, man spart Geld. Zeit, man spart Geld, man, ja, Nerven.
Genau. Dann sage ich doch vielen, vielen Dank, liebe Laura, für diesen zweiten wunderbaren Austausch. Das war's auch schon für heute. Danke, dass du dabei warst. Wir freuen uns auf die nächste geordnete Runde mit dir. Happy Days, deine Verena.